Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Ich habe heute Holger Janusz zu Gast. Er ist Professor für internationale Politik an der Hochschule des Bundes und im Schwerpunkt beschäftigt er sich mit der Außen- und Sicherheitspolitik in den USA. Eigentlich wollten wir diesen Podcast erst im November aufnehmen, aber ob der Ereignisse in den USA haben wir ihn vorgezogen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, lieber Holger.
Vielen Dank, Julia. Ich freue mich auch sehr, endlich bei deinem Podcast sein zu dürfen.
Ja, lass uns mal schauen auf die aktuellen Ereignisse. Ich habe es gerade angesprochen. Bidens Alter auf dem NATO-Gipfel und die Feierlichkeiten zum 75. Bestehen der NATO. Eigentlich war es ja ein freudiger Anlass, aber ich hatte den Eindruck, dass Biden die ganze Zeit figurlich und sprachlich unter Beobachtung stand. Es ging eigentlich die ganze Zeit um die Performance Bidens. Was sagt er? Wie tritt er auf? Ist er dem Amt noch gewachsen? Und dann jüngst der Anschlag auf Trump, ein Attentat, das vielleicht auch etwas Grundsätzlicheres in den USA zeigt. Die Gefahr nämlich, dass politische Meinungsverschiedenheiten gewaltsam gelöst werden. Die Frage dahinter ist, ist das jetzt was ganz Neues? Hat sich das in einer Entwicklung abgezeichnet und gipfelt nun darin? Die traurige Ironie ist ja gewissermaßen, dass Trump selbst Opfer eines Vorgehens wird, zu dem er in gewisser Weise aufgerufen hat, nämlich Gewalt als ein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das heißt, wenn wir auf den Zustand der USA blicken, dann sehen wir Radikalisierung, dann sehen wir Aggression, politische Gewalt, dann sehen wir alte Kandidaten und immer wieder Polarisierung als ein Schlagwort. Vielleicht kannst du mal starten, das alles ein bisschen auseinander zu klamüsern und uns mitzunehmen bei all diesen Begrifflichkeiten und auch diesen Beobachtungen, die ich jetzt versucht habe zu skizzieren.
Ja, war viel drin. Ich werde mein Bestes versuchen. Erstmal würde ich sagen, wir müssen vorsichtig sein, natürlich von so singulären Ereignissen auf gesamte gesellschaftliche Phänomene zu schließen. Da kann es Zusammenhänge geben, aber wir sehen, wenn wir in die Geschichte zurückgucken, auch der Vereinigten Staaten, dass Versuchte Attentate oder Attentate auf Präsidenten oder andere politische Entscheidungsträger keine Seltenheit sind. Das heißt, wir hatten schon insgesamt viermal Attentate auf Präsidenten. Das jüngste war JFK, was jedem ein Begriff sein dürfte. Wir hatten aber auch andere Attentatversuche, zum Beispiel auf Reagan. In den letzten Jahren hatten wir mehrmals Versuche, nicht auf Präsidentschaftskandidaten oder Präsidenten, aber auf andere Entscheidungsträger. 2017 gab es zum Beispiel einen Anschlag auf ein Baseballspiel republikanischer Kongressabgeordneter. 2018 waren Rohrbombenversuche gegen demokratische wieder. Gewalt scheint doch häufiger vorzukommen, leider im politischen System der Vereinigten Staaten. Inwiefern das zugenommen hat oder nicht, da muss man dann mal näher gucken in empirische Studien. Und da sieht man schon, gibt es einige Studien, die auf Zusammenhänge hinweisen. Einmal sozusagen, okay, sind wirklich Leute eher bereit, zu Gewalt zu neigen in einem immer stärker polarisierten System? Und da gibt es Studien, die zeigen einen Zusammenhang zwischen affektiver Polarisierung und der Bereitschaft zu Gewalt. Affektive Polarisierung meint nicht unbedingt, dass ich unterschiedlicher Meinung über politische Maßnahmen bin, zum Beispiel Abtreibung, Waffenrecht oder dergleichen, sondern wie sehe ich denn den politischen Gegner? Welche Einstellung habe ich gegenüber dem? Und hier sehen wir seit eigentlich mehreren Jahrzehnten, dass immer mehr zunimmt, dass ich den politischen Gegner, also die andere Partei, als unpatriotisch, als unmoralisch, als faul identifiziere und noch mehr sogar, dass ich verstärkt die andere Partei oder Anhänger der anderen Partei als Gefahr für das eigene Land sehe. Und hier kann es dann schnell natürlich dazu kommen, wenn ich einen Gegner, einen politischen Gegner als Gefahr, als Bedrohung für das eigene Land ist, dass ich natürlich dann auch Gewalt für ein legitimes Mittel halte. Aber hier, ganz spannend, hier gibt es eine Untersuchung von Westwood et al. Aus 2022, die hat zum Beispiel gezeigt, dass viele der Umfragen überschätzen die Gewaltbereitschaft. Und wenn man näher nachfragt, welche Art von Gewalt, dass extreme Gewalt wie Mordversuche zum Beispiel dann doch weitaus geringeren Anteil an Zustimmung erfahren als andere Formen der Gewalt. Also hier auch muss man erstmal aufpassen und tiefer reingucken in die empirische Sachlage.
Ja, Differenzierung ist also an der Stelle total wichtig. Wir wissen aber auch, wir haben es mit den, bei den USA mit einem Land zu tun, das sich schon durch extreme Unterschiede, durch Ungleichheit, auch durch gesellschaftliche Ungleichheiten auszeichnet und im Vergleich zu Deutschland auch eine ganze Reihe von Besonderheiten aufweist. Und wir schauen natürlich auf Medienberichte gerne durch die deutsche Brille und verstehen dann häufig auch nicht, warum ist denn das da eigentlich so? Warum geht denn das dort eigentlich so? Das betrifft das Wahlsystem, es betrifft das politische System, den Präsidentialismus etwa im Unterschied zum Parlamentarismus in unserem System, aber auch das Parteiensystem. Was würdest du da vielleicht hervorheben an Institutionen oder institutionellen Unterschieden? Bezug auf Deutschland, um das US-amerikanische System besser zu verstehen.
Ja, da gibt es auch wieder einige Faktoren, die wir, glaube ich, gar nicht eingehen können. Ich glaube, bevor wir sozusagen auf das Institutionelle, was vielleicht eine Teilursache der Polarisierung ist, sollten wir vielleicht auch reflektieren, dass wir auch natürlich viele der Phänomene, die vielleicht in den USA ein bisschen ausgeprägter sind, die Extreme, wir aber trotzdem auch in anderen Ländern, unter anderem in Deutschland, auch erkennen können. Also eine zunehmende Polarisierung, auch institutionelle Defizite in der Demokratie. Und ich glaube, hier muss man sich natürlich irgendwie keine falschen Vorstellungen machen, dass natürlich kein System perfekt ist. Wenn wir aber in die USA schauen, da sehen wir natürlich einige Faktoren, die beitragen eben zu der Polarisierung. Und diese Polarisierung, vielleicht nochmal, bevor wir auf die institutionellen Defizite gehen, zeigt sich eben auf ganz vielen Ebenen. Also wir haben bereits schon angesprochen, die affektive Polarisierung. Es gibt die politische Polarisierung. Das heißt, dass ich immer mehr mich unterscheide in meinen Vorstellungen, wie politische Maßnahmen aussehen sollten. Es geht um eine mediale Trennung der Gesellschaft. Das heißt, dass ich immer stärker nur Medien konsumiere, egal ob im sozialen Medienbereich oder immer im klassischen Fernsehen, die meine Meinung befürworten. Wir haben dazu eben auch eine soziale und räumliche Trennung, die immer stärker wird. Also, dass sich viele Republikaner, demokratische Anhänger nicht mehr vorstellen können, eine soziale Beziehung, Freundschaft mit Anhängern der anderen Partei zu führen. Und hier kommen wir jetzt eigentlich auch zu dem politischen System, denn ich glaube, ein Teil der Ursache für diese Polarisierung lässt sich natürlich im politischen System finden. Und hier lassen sich unterschiedliche Defizite nennen. Das wäre einmal, glaube ich, vor allem, dass im Wahlsystem haben wir unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen, dass extreme oder Anhänger extremer politischer Meinungen eher gewählt werden. Und das fängt an in den Primaries, in den Vorwahlen, wo wir eben die sogenannte Power of Incumbency haben, also der Amtsinhaber einen Vorteil hat, immer wieder gewählt zu werden. Das kann daran liegen, dass wir eben der eine bessere Name Recognition hat, also eher wiedererkannt werden, dass der eine einfachere Wahlkampffinanzierung aufstellen kann, dass sie die Unterstützung von der Partei hat. Wir wissen auch, dass in den Primaries eben vor allem Wähler mit extrem politischen Meinungen wählen gehen. Das heißt, hier haben wir schon die Tendenz, dass in den Primaries Politiker gewählt werden, die mit extremen politischen Meinungen eben auftreten. Und das setzt sich dann weiter fort in der General Election, dass wir zum Beispiel eben Repräsentanten aus das sogenannte Gerrymandering haben. Das heißt, hier die Parteien in den einzelnen Staaten zuschneiden können, die Wahldistrikte nach politischen Vorstellungen. Und dann es zum sogenannten Packing und Cracking kommt. Das heißt, man packt ganz viele Anhänger der gegnerischen Partei in einem Wahldistrikt, dass die den mit haushoch gewinnen. Und die anderen Wahldistrikte gewinnt man mit einer komfortablen Mehrheit und kann so sozusagen in einem Einzel Staat viel mehr Abgeordnete für das Repräsentantenhaus gewinnen. Das heißt, das sind nur ein paar der Faktoren, die, glaube ich, dazu beitragen. Ein anderes großes Problem ist, glaube ich, die Wahlkampffinanzierung. Bereits schon angesprochen, das gibt nicht nur dem Amtsinhaber einen Vorteil, da er sozusagen auf ein System der Wahlkampffinanzierung zurückgreifen kann, sondern es schürt auch ein gewisses Misstrauen in der Gesellschaft, da wir häufig gar nicht wissen, wo die Wahlkampfspenden herkommen. Da wird vom sogenannten Dark Money gesprochen. Das heißt, hier geht es darum, dass eigentlich Firmen, Unternehmen, Milliardäre unbegrenzt Wahlkampfspenden tätigen können an sogenannte Super-PACs. PAC steht für Political Action Committee. Und diese Super-PACs müssen gar nicht oder müssen zwar ihre Wahlkampfspender offenlegen, aber es ist so, dass meistens nicht Non-Profit-Organisations eben diese Spenden tätigen, die ihre Spender nicht offenlegen müssen. Und dadurch entsteht natürlich auch ein gemeines, glaube ich, ja, ein Vertrauensverlust in das Wahlsystem an sich, was wir unter anderem dann gesehen haben in einem der großen Gewaltausbrüche am 6. Januar, als eben kurz vor der Amtsvereidigung von Joe Biden.
Ja, du hast über das Wahlsystem gesprochen. Für mich klingt das nach deutschem Maßstab eher ein bisschen ungerecht. Und das, was du über Wahlkampfspenden gesagt hast, klingt auch ein bisschen intransparent. Aber wie gesagt, das ist die deutsche Brille, die ich da auf habe. Vielleicht sprechen wir über Personen. Trump hat in seiner Amtszeit vieles verändert, hat auch diskursive Grenzen verschoben. Man hat das Gefühl, dass Radikalisierung, Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft zugenommen hat. Vielleicht ist das aber eine allgemeine Entwicklung gewesen. Vielleicht ist es gar nicht auf Trump zurückzuführen. Vielleicht hat Biden es zurückgeführt oder es ist eben trotzdem fortgeschritten. Womit hat das zu tun? Wie bewertest du das?
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht auch noch mal ganz kurz hier die Lanze brechen für die amerikanische Demokratie. Vor allem in der Wissenschaft, in den Medien, wir konzentrieren uns ja immer auf Defizite. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, auch zu reflektieren, dass wir schon hier eine konsolidierte Demokratie haben, mit freien Wahlen, mit freien Medien und etc. etc., was wir in vielen anderen Ländern nicht haben. Mit Blick jetzt, inwiefern Trump sozusagen jetzt ein Wegbereiter für oder ein Katalysator der Polarisierung war, da müssen wir natürlich sehen, okay, die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft oder auch des politischen Systems ist schon seit Dekaden eben ein Trend, eine Entwicklung, die wir sehen. Wir sehen, wenn wir zurückgehen in die 60er Jahre, die 68er bewegen, die Friedensbewegung eben, die Proteste gegen Vietnam, dass da auch ein Extrem an Polarisierung vorherrschend waren. In der Forschung sagt man eigentlich, dass in den 70er, 80er bis so Mitte der 90er Jahre sich eher die Wähler sortiert haben, vor allem in den Südstaaten, die vorher immer demokratisch gewählt haben, jetzt auf einmal eben hier die Tendenz haben oder jetzt auf einmal merken, okay, die demokratische Partei, vor allem in der Wechsel in den 60ern, wo die stark zu Bürgerrechten beigetragen haben, dass sie dann auf einmal sich da nicht mehr repräsentiert fühlen und jetzt langsam dann so ein Wechsel zu den Republikanern kommt. Also eigentlich sich mehr sozusagen, man spricht von Alignment und Sorting stattfindet und jetzt die Wähler wirklich die Partei wählen, der sie zugehörig sind sozusagen. Ab den 90ern ändert sich das bisschen und man erkennt, dass auch die politischen Meinungen, die affektive Polarisierung zunimmt. Innerhalb der Parteien, aber auch in der Gesellschaft. Und Trump kann man hier erstmal als ein Symptom oder ein Phänomen davon begreifen, das natürlich sich hier eingliedert. Ohne diese vorherige Polarisierung hätte der wahrscheinlich gar nicht die Chance gehabt, gewählt zu werden, schon in dem ersten Zug. Das heißt, hier auf der einen Seite ist er Ausdruck dieser Polarisierung. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man schon sagen, dass er natürlich auch dazu beiträgt, wie groß dieser Beitrag ist, das ist natürlich schwer zu messen und deswegen auch hier mit Vorsicht wieder. Inwiefern trägt eine Rhetorik zur Polarisierung bei oder wenn man politische Maßnahmen umsetzt, die eben andere nicht sehen wollen? Das heißt, schwer hier zu sagen, was der Beitrag von Trump ist. Wenn wir natürlich jetzt den Kontext vom 6. Januar uns anschauen, dann kann man schon etwas direktere Verbindungen erkennen und auch ein Zögern, Gewalt eben zu verhindern in dem Kontext. Und dementsprechend kann man ihn schon als glaube ich, als ein Katalysator von politischer Gewalt auch sehen.
Mit dem 6. Januar meinst du Sturm aufs Kapitol?
Genau. Genau, der Sturm aufs Kapitol.
Sicherlich nochmal was auch in der Geschichte einzigartig ist und vielleicht auch nochmal den Blick auf das Phänomen Trump auch nochmal deutlich verändert, verschärft hat. Jetzt ist es ja so, wenn wir aufs Parteiensystem blicken, auch das ist besonders. Ich hatte es schon angesprochen in den USA, weil es nicht so zementiert ist, wie wir es in Deutschland kennen und auch sozusagen die Institutionalisiertheit der Parteien in den USA ja unterschiedlich ist und wiederum auch die Strömungen innerhalb der Parteien. Klar, wenn man die beiden großen, wenn es jetzt mal Bewegungen, Republikaner und Demokraten hat, dann hat man innerhalb dieser Bewegungen natürlich auch noch mal sehr unterschiedliche Strömungen, aber man hat den Eindruck, dass die jetzt gerade auch noch mal stark auseinanderdriften. Also die Republikaner sind doch keinesfalls geeint und stehen als eine homogene Gruppe hinter Trump, oder?
Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, wir sehen jetzt gerade ein bisschen den Wechsel in den Parteien, während die Republikaner doch ziemlich, also nicht gespalten, aber zumindest eine große Wählerschaft gab, die nicht wirklich hinter Trump stand und sich nicht vorstellen konnte, Trump zu wählen, die in den Primaries eben unter anderem Nikki Haley gewählt haben. Dass die jetzt nach diesem Attentatsversuch wahrscheinlich eher hinter den Präsidentschaftskandidaten Trump rücken werden. Auf der anderen Seite bei den Demokraten mit jetzt dieser Diskussion oder dieser Performance bei der ersten Präsidentschaftsdebatte von Biden, wo man eben doch sehr starke Altersschwäche sieht und jetzt hier anfängt, die Rufe auch nicht abebben, dass Biden doch das Ruder loslassen soll und noch vor der National Convention der Demokraten eben eine neue Kandidat gefunden werden sollen. Also hier so ein bisschen jetzt in wechselnden den Parteien festzustellen. Wie die Auswirkungen dann auf die Wahlen sind, das muss man noch abwarten, weil wir sehen, dass solche kurzfristigen Ereignisse wie jetzt der Attentatsversuch wahrscheinlich doch signifikante Effekte haben können auf Wahlergebnisse.
Ja, lass uns vielleicht noch ganz kurz über das sprechen, was eigentlich wahlentscheidend sein sollte, nämlich Themen, sozusagen eine politische Agenda für die drängenden Probleme, die es zu lösen gilt, durch die Personen, die dann den Auftrag zum Handeln bekommen. Wirtschaftspolitik war früher ein ganz wichtiges Thema. Man hat den Eindruck, dass alle objektiv messbaren Indikatoren mittlerweile an Wirkung verlieren. Also es geht dem Land gut, dann hat der Amtsinhaber einen Bonus und eine hohe Wahrscheinlichkeit, wiedergewählt zu werden. Es geht dem Land wirtschaftlich schlecht, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er eben nicht wiedergewählt wird. Diese Regel sozusagen dahinter, die scheint nicht mehr zu stimmen. Wirtschaftspolitik scheint nicht mehr so wichtig zu sein. Ich weiß nicht, ob die Beobachtung stimmt. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Und vor allem dann der Blick auf die Außenpolitik, auf internationale Krisen. Auf der einen Seite der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, auf der anderen Seite der wiederentfachte, könnte man sagen, Nahostkonflikt. Aber auch das Verhältnis zu China. Inwiefern wird das Wahlkampf entscheidend sein?
Ja, das ist wirklich spannend, was sich eigentlich hier tut. Also ich teile deine Einschätzung, dass irgendwie es scheint so eine Basis für grundlegende Fakten oder Indikatoren, die man sonst herangezogen hat, als Wähler auch, um sich sein Urteil über die wirtschaftliche Lage zu machen, dass die irgendwie verloren geht. Und wenn man sich Fox News oder andere Medien, konservative Medien anguckt, dann stehen die USA ganz schrecklich da. Und man muss natürlich auch sehen, auch wenn jetzt die Wirtschaftszahlen ganz gut aussehen vom Wachstum und dergleichen, hatten wir eine große Inflation, die jetzt zwar zurückgeht, aber die natürlich auch wieder zu einer großen Umverteilung geführt hat. Denn Inflation trifft meistens auch die Ärmsten und dementsprechend das auch einen Langzeiteffekt hat und nicht nur einen Kurzzeiteffekt. Also es ist auch nicht so, dass alles, nur weil ein paar Indikatoren gut aussehen, alles perfekt ist. Aber ich teile deine Meinung, dass hier wahrscheinlich das gar nicht mehr so ausschlaggebend ist, wie objektiv das ist, sondern wie es eher subjektiv gesehen wird. Und hier auch allgemein andere Themen natürlich schwer zu sagen ist, deren Einfluss auf diese Wahlen, vor allem inwiefern jetzt wirklich die Sachpolitik, die Biden betrieben hat, einen Einfluss hat auf das Wahlergebnis oder ob es sozusagen, wie gesagt, um die medial dargestellte oder stärker subjektiv wahrgenommene Meinung geht. Bei der Außenpolitik glaube ich, dass wie in der Vergangenheit, das keine großen Themen unbedingt für die amerikanischen Wähler sind. Das heißt, das mag einen Einfluss auf bestimmte Wählergruppen haben, aber die meisten bekommen davon wenig mit und interessiert das nicht stark. Mein Eindruck ist nicht, dass auch jetzt, wie bei der ersten Wahlkampf war, schon Handelspolitik gegenüber China, ja, von Trump ihm dargestellte Beraubung der Vereinigten Staaten ein großes Wahlkampfthema und hatte auch Einfluss, da gibt es Studien vom Peterson-Institut zum Beispiel, Einfluss vor allem auf die Swing States, also die Staaten, auf die es wirklich ankommt. Inwiefern das jetzt der Fall ist, das müssen wir noch abwarten, aber man sieht zum Beispiel der Gaza-Konflikt, dass das ein Problem sein kann, In Wisconsin gibt es viele palästinensische oder muslime Wähler und die jetzt nach der Politik von Biden eben sich abwenden. Und hier kann es sein, dass dann Biden eben hier entscheidende Stimmen verliert in einem dieser Swing States. Am Ende kommt es meistens bei 4, 5 Swing States nur auf ein paar 10.000, 100.000 Stimmen an. Und dann kann natürlich es sein, dass es nicht der große Effekt vielleicht ist auf die Gesamtwählerschaft, die Außenpolitik hat, aber doch in einzelnen Staaten dann eben das Zünglein an der Waage sein kann, was dann eben über Sieg oder Niederlage in einem dieser Swing States entscheidet.
Super interessant, deine Einschätzung. Herzlichen Dank. Am 5.11. findet die Präsidentschaftswahl statt in diesem Jahr. Ich bin ganz sicher, wir müssen direkt danach einen Podcast machen, um dann zu sortieren, was dabei rausgekommen ist, vielleicht auch Rückschlüsse nochmal zu ziehen, woran es gelegen hat. Ganz, ganz herzlichen Dank für heute, für deine Einschätzungen, Professor Dr. Holger Janusz.
Vielen Dank.